Podcast for Change bei Staufen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast für Unternehmen im Wandel. Mein Name ist Frank Krause und ich bin Partner bei der Staufen AG. Begleiten Sie mich auf meinem Weg durch den Themendschungel, welcher mir in meinem Berateralltag begegnet, und lassen Sie sich in den nächsten Minuten durch mich anregen, Ihr Verständnis zu ausgesuchten Fragestellungen zu überprüfen. Ich lade Sie dazu ein, mit mir gemeinsam über aktuelle Begriffe, Themen und Ideen nachzudenken. Metaphorisch gesprochen, den Wald und seine Bäume erkennen, das ist das Ziel der Podcast-Reihe. In dieser und der folgenden Episode stelle ich Ihnen meine Gedanken zu der Frage: Was bedeutet der Begriff Resilienz im Zusammenhang mit zukünftigen Lieferketten vor? Sie erinnern sich an das Wort Resilienz, welches in dem Kontext von Lieferketten seit einiger Zeit benutzt wird, und die dazugehörigen Fragen: Wie erreichen Sie mehr Resilienz in der Lieferkette? Nach welchen Prinzipien sollten sie aufgebaut sein und betrieben werden? Wie viele Lösungswege werden uns überhaupt offenstehen? Hierzu möchte ich Ihnen einige Anregungen geben. In der ersten Episode hatten wir Folgendes festgestellt. Erstens macht die Diskussion über Resilienz keinen Sinn, wenn der Zielzustand, den Resilienz einregeln soll, nicht klar ist. Zweitens, wenn der Zielzustand klar ist, dann könnte es sein, dass wir umkehren und uns von alten Strategien verabschieden sollten. Egal wie unser Zielzustand aussieht, er sollte eine Antwort auf die Frage geben, wie wir mit unserer Bedrohung der Ökosphäre umgehen. Wollen wir das höchste Ziel für das Ökosystem erreichen, und das wäre die Erhaltung eines bewohnbaren Planeten. Außerdem hatte ich Ihnen erklärt, dass der Umsetzungsgrad der Lean-Bewegung selbst nach 25 Jahren leider nicht den Reifegrad erreicht hat, der notwendig gewesen wäre, um uns vor den Problemen, die wir in der aktuellen Krise bemerken, zu schützen. Das deutlichste Merkmal sind die zerrissenen Wertströme, deren Teile über den Planeten verstreut sind. Die Teile werden durch Transporte, sei es zwischen Lieferanten und Kunden oder zwischen einzelnen Werken des gleichen Unternehmens, verbunden. Werden die Verbindungen durch geopolitische oder logistische Einflüsse gestört, dann steigen die Durchlaufzeiten an. Oft wird dann überhaupt kein Material mehr geliefert. Wie in der ersten Episode erklärt, stellt der Transport einen Hauptverursacher der CO2-Emissionen dar. Natürlich sind es auch die wertschöpfenden Prozesse, die CO2 emittieren. Wie und in welchem Umfang diese reduziert werden können und sollen, die Antworten auf diese Frage sind eine gesonderte Episode wert. Lassen Sie uns in dieser und der nächsten Episode noch etwas genauer darüber reflektieren, welche klassischen Strategien uns zu der aktuellen Lage geführt haben und was wir ändern sollten, um die Umkehr zu schaffen. Sie werden merken, dass viele Probleme, die Sie global sehen, aus einem falschen Verständnis zu Ihren Prozessketten herrühren, welche in den einzelnen Fabriken selbst installiert sind. Deshalb werde ich aus der Sicht des Wertstroms argumentieren, in welchem das Produkt hergestellt wird, und dann meine Schlussfolgerung für das globale Netzwerk ziehen. Die Resilienz eines globalen Wertstroms basiert auf der Stabilität seiner Einzelabschnitte. Dabei gelten die Merkmale des wichtigsten Abschnittes, der Abschnitt der Herstellung, auch für alle anderen Teile. Wird die Umsetzung der Merkmale nicht regelmäßig in der Fabrik geübt, Sie denken an den KVP, den kontinuierlichen Verbesserungsprozess, dann ergeben sich auch keine schlanken globalen Wertströme. Die Übung erfordert die sichere und vollständige Anwendung der Methoden des Toyota-Produktionssystems. Da das TPS im Vergleich oft gegensätzliche Konzepte propagiert, stelle ich Ihnen in dieser Episode die ersten zwei Gegensätze vor. Schon jetzt sei mir der Hinweis erlaubt, dass meine Erklärungen ein Basisverständnis zu schlanker Produktion voraussetzen. Sollte es für den einen oder anderen Zuhörer zu kryptisch werden, bitte ich dafür um Entschuldigung. Sehen wir uns also den ersten Gegensatz an. Die Gesamtkosten des Wertstroms stehen zukünftig im Fokus, nicht die Reduktion der Stückkosten an einzelnen Prozessen. Ein zentraler Erfolgsfaktor auf der Reise zu einem schlanken Wertstrom sind die Bewertungsmethoden und Kennzahlen, welche seinen Betrieb und seine Entwicklung widerspiegeln. Sie erinnern sich an den Lean Index, den Schlankheitsgrad, den Sie rechts unten auf jedem Formblatt, welches eine Wertstromanalyse darstellen soll, finden sollten. Der Quotient aus der Summe aller Zykluszeiten und der Durchlaufzeit gibt an, wie viel Verschwendung sich im Kanal der Leistungserstellung befindet. Und Sie wissen, je häufiger der Wertstrom unterbrochen ist, je mehr Schnittstellen sind zu organisieren, je mehr Überproduktion befindet sich im System und desto länger wird die Durchlaufzeit. Aber es sind nicht nur die Schnittstellen, die unsere Durchlaufzeit negativ beeinflussen, sondern es ist auch die Art und Weise, wie wir unsere Wertströme betreiben. Und da gibt es zwei Arten, die sich methodisch diametral voneinander unterscheiden. Der auslastungsorientierte Betrieb und der durchlaufzeitenorientierte Betrieb. Ersterer sorgt für die maximale Nutzung aller Einrichtungen und führt zu Überproduktion, wenn jede Einrichtung in ihrem eigenen Rhythmus betrieben wird. Wenn ich auf die Verschwendung hinweise, wird mir oft erklärt, dass dies alles Kundenaufträge seien. Natürlich können wir schon von einer Verbesserung sprechen, wenn wir nicht mehr auftragsneutral irgendwelche Lager füllen. Bedenken Sie jedoch, auch Kundenaufträge, welche in Pufferzonen oder auf Fließbändern lagern, genügen nicht dem Idealbild von Just-in-Time, weil ihre Wartezeiten deren Durchlaufzeit verlängern. Die zweite Art nimmt Stillstandszeiten der Maschinen in Kauf. Wichtig ist es, dass das Bauteil möglichst im Rhythmus durch die Prozesskette gelangt und an keiner Stelle warten muss. Beide Verfahren speichern Flexibilität. Im ersten Fall resultiert Flexibilität aufgrund von Lagerhaltung bzw. Überproduktion. Im zweiten Fall resultiert Flexibilität aufgrund von Überkapazität. Nur die zweite Art führt langfristig zu einem schlanken System. Wie kommen wir dazu, unsere Wertströme wie im zweiten Fall geschildert zu betreiben? Dazu müssen die Bewertungs- und Kostenrechnungssysteme weiterentwickelt werden. Die Reduzierung der Stückkosten aufgrund von Vollauslastung darf nicht mehr das Maß aller Dinge sein. Denn das Stückkostendenken führt zu einem Betrieb mit großen Losgrößen und erzeugt einen hohen Füllungsgrad in den Wertströmen. Kommen dann noch Reihenfolgeprobleme hinzu, spricht die Literatur von verstopfter Fertigung. Die Maschinenstundensatzrechnung, angewendet auf jede einzelne Maschine, unterstützt keinen schlanken Betrieb. Denn der Umstand, dass eine bestimmte Leistung mit dem geringstmöglichen Kosten erstellt werden kann, sagt nichts darüber aus, wie sinnvoll es ist, gerade jetzt diese Leistung zu erbringen. Brian Maskell und Bruce Baggerly hatten sich dazu bereits in ihrem Buch Practical Lean Accounting im Jahr 2004 Gedanken gemacht. Darin raten die beiden Autoren zu einer betriebswirtschaftlichen Sicht auf den gesamten Wertstrom und schlagen erste Ansätze vor, welche die Gesamtkosten im Wertstrom ermitteln. Staufner AG hat zum Thema Accounting for Lean in den letzten Jahren ebenfalls Kompetenzen aufgebaut. Sprechen Sie uns doch dazu einmal an. Vielleicht gibt es zukünftig sogenannte Gruppenstundensätze, welche mehrere Anlagen zusammen bewerten. Diese Unschärfe in der Betrachtung würde die Verteilungs- und Verursachungsgerechtigkeit verbessern helfen und uns aus dem Teufelskreislauf der Auslastungsorientierung herausführen. Mir ist völlig klar, dass eine Änderung des Kostenrechnungssystems weitreichende Konsequenzen hätte. Überproduktion, gerade wenn Altbestände seit Jahren vorhanden sind, besitzen auf einmal keinen Wert mehr in der Bilanz und sollten verschrottet werden können. Überkapazität bleibt als Reserve in der Anfangsphase eines Projektes erstmal ungenutzt. Eine Horrorvorstellung für jeden Controller. Eine Lean-kompatible Kostenrechnung ist jedoch nur der erste Schritt. Eng im Zusammenhang mit den Bewertungsmodellen stehen ihre Fertigungskonzepte. Diese gilt es ebenfalls zu hinterfragen. Ich gehe darauf im nächsten Abschnitt ein. Das Zwischenfazit lautet: Die Art, wie wir Kosten im Wertstrom ausweisen, sollte sich ändern, damit Entscheidungen vom Management getroffen werden können, die das Unternehmen verschlanken helfen. Die Sequenzfertigung steht zukünftig im Fokus, nicht die Komplettfertigung. Vielleicht erinnern Sie sich an eine Illustration, welche Ihnen in Ihrer Grundlagenschulung zur schlanken Produktion gezeigt wurde. Das Bild zeigt einen See mit einem Segelschiff. Auf dem Grund des Sees liegen die Probleme, angedeutet durch Felsbrocken, welche teilweise aus dem Wasser ragen und das Schiff auf seinem Kurs behindern. Die Frage, die der Referent zu dieser Grafik stellte, war: Welchen Ansatz sehen Sie zur Lösung, zur Verkleinerung der Probleme? Was würden Sie tun, um eine störungsfreie Fahrt des Schiffes zu ermöglichen? Irgendwann war man sich dann im Plenum darüber einig, dass nur ein kontrolliertes Ablassen des Wassers einen Zwang auf das System ausüben würde, um die Probleme zu beseitigen. Und um diesen Zwang geht es mir jetzt bei dem Gegensatz zwischen einer Sequenzfertigung und der Verwendung klassischer Komplettfertigung. Anstatt durch die Verkettung von Anlagen den Druck zur Problemlösung zu erhöhen, und mir ist völlig klar, dass dieses Ziel in den seltensten Fällen von der Einrichtungsplanung allein erreicht werden kann, sieht man es aktuell wieder vor, die Prozesse zu entkoppeln und argumentiert damit, dass man dann Ausweichmöglichkeiten hätte, falls einzelne Prozesse gestört sein sollten. Außerdem würde dies die Flexibilität erhöhen. Und so kommt es, dass wieder vermehrt über unabhängige Werkstückträger und Transportsysteme nachgedacht wird und Produkte losgelöst, manchmal Mutterseelen allein, durch die Werkhallen gefahren werden. Dazu kommen die augenscheinlich hohen Investitionen in High-Tech-Anlagen, in denen alle Fertigungsschritte komplett hintereinander ablaufen. Entkopplung soll Störungen überwinden helfen und Flexibilität erhöhen. Schauen wir uns diese beiden Argumente mal genauer an, denn sie lassen Unkenntnis zum Toyota-Produktionssystem erkennen. Wie oben erklärt, basiert der Erfolg des Toyota-Produktionssystems darauf, dass seine Anwender sich einem selbstorganisierten Zwang unterwerfen. Sie selbst bestimmen den Leidensdruck zur Veränderung, indem sie, metaphorisch gesprochen, das Wasser ablassen und somit die Probleme, welche die Störung verursachen, prominent werden. Wasser ablassen bedeutet, dass sie die Überproduktion reduzieren. Dazu benötigen sie Störungsfreiheit, also stabile Prozesse. Um sicherzugehen, dass sie in ihrem Streben nach Störungsfreiheit nicht nachlassen, verketten sie so viel Prozesse wie möglich. Sie kommen somit dem Ideal der unendlich langen, ununterbrochenen Prozesskette näher. Wie greifen jetzt die Abhängigkeiten ineinander? Sie haben es erkannt. Fällt in der Kette ein Prozess aus, dann ist die Ausbringung gefährdet. Dies erhöht den Umsetzungsdruck auf den KVP. Halten wir also fest, der kontrollierte Abbau von Verschwendung und die Verkettung aller Prozesse führen zu einem Problembewusstsein, das den KVP antreibt. Dieser Umsetzungsdruck ist bei Toyota auch als Kikikan bekannt und wird vom Management gefördert. Dieser Sinn für den sogenannten Notfall, bei allen Prozessen die Verschwendung zu reduzieren, wird von allen Hierarchieebenen verstanden. Alle Mitarbeiter tragen ihren Anteil dazu bei, die vier Merkmale eines schlanken Unternehmens zu etablieren. Wie resultiert jedoch jetzt aus einer starren Verkettung die angesprochene Flexibilität? So schnell mag einem der Zusammenhang beim Lesen der beiden Begriffe Verkettung und Flexibilität nicht einleuchten. Dazu erlauben Sie mir an dieser Stelle einen kleinen Exkurs zu den gegensätzlichen Forderungen des Toyota-Produktionssystems und wie mit ihnen umgegangen werden sollte. Wo sind die Gegensätzlichkeiten sichtbar? Dazu zuerst ein einfaches Beispiel. Sie wissen, dass das TPS einerseits zur Standardisierung auffordert, andererseits zum KVP. Sie erkennen den Gegensatz? Wenn Sie sich kontinuierlich verbessern wollen, dann müssen Sie Ihren aktuellen Standard aufgeben, ihn verändern. Das heißt, dass Sie zwischen Zeiträumen, in denen Standards gelten, und instabilen Phasen, in welcher Verbesserung stattfindet, abwechseln. Beide Handlungen, also stabilisieren und verändern, sind jeweils das Gegenteil voneinander. Auf dem Weg zum schlanken Unternehmen wechseln Sie die beiden Maßnahmen ab. Im Fall der Verkettung können Sie nicht zwischen Verkettung und Auflösung abwechseln. In diesem Fall bleibt das Idealbild der unendlich langen, ununterbrochenen Prozesskette bestehen und eine Folgeregel, eine zusätzliche Methode hilft dabei, die negativen Konsequenzen der Nichtabwechslung des Methodenpaares im Positiven zu stabilisieren. Hier ist im Projektverlauf eine gefährliche Stelle. Oft ist man nicht bereit, den nächsten Schritt zu gehen, dem Anspruch des TPS zu genügen und die nächste Methode anzuwenden. Denn Verkettung ist, aus klassischer Sicht, eine Einschränkung von Flexibilität, weswegen sie nicht gerne umgesetzt wird, ja sogar wieder rückgängig gemacht wird. Erschwerend hinzu kommt die Tatsache, dass der Begriff Flexibilität mindestens zwei Definitionen kennt. Ich erinnere daran, dass Flexibilität auf zwei Ursachen zurückgeführt werden kann. Sie können dem Kunden gegenüber flexibel erscheinen, wenn Sie Ihre Lager befüllt haben. Sie stellen damit eine Lieferbereitschaft sicher. Besser und im Sinn des TPS ist es, wenn Ihre Flexibilität auf Ihrer Reaktionsfähigkeit beruht. Diese wird durch kurze Durchlaufzeiten erzeugt. Das ist das Gegenteil von Überproduktion und Beständen. Anstatt den nächsten Entwicklungsschritt auf dem Weg zum schlanken Unternehmen zu gehen, wird Überproduktion zugelassen, welche sich dann als Flexibilität positiv umgedeutet wird. Dabei ist es Verschwendung. Was nicht erkannt wird, dass das TPS Sie dazu auffordert, seine Regeln vollständig anzuwenden. Dabei sieht es zuerst so aus, als handeln Sie sich einen dauerhaften Nachteil ein. Dies ist aber nur dann der Fall, wenn Sie, und das passiert auf dem Weg leider zu häufig, auf halber Wegstrecke stehen bleiben. Denn das Ziel einer flexiblen Produktion ist mit der Etablierung des ersten und zweiten Merkmals, also Störungsfreiheit und Verkettung, nicht erreicht. Um das Ziel zu erreichen, ist jetzt eine Methode gefordert, welche Ihnen trotz der Restriktionen Flexibilität ermöglicht. Das Stichwort dazu ist die Produktion im Model Mix. Diese hier zu beschreiben, würde den Rahmen der Episode sprengen. Eines kann ich jedoch festhalten. Auch diese Methode erfordert die Unterstützung aus allen Funktionsbereichen. Sie erinnern sich an die Metapher der drehenden Pyramide. Der Wertstrom steht im Mittelpunkt. In der nächsten Episode gehe ich darauf noch näher ein. Ich fasse nochmal zusammen. Das TPS ist ein Methodengebäude, welches auf die vollständige Durchsetzung aller Merkmale unter Anwendung aller Methoden setzt. Dabei addieren sich die Wirkungen der einzelnen Methoden. Startpunkt dafür ist der Zwang, kontinuierlich Verschwendung abzubauen. Dazu ist im ersten Schritt Verkettung notwendig. Sie sorgt dafür, dass permanent an der Prozessstabilität gearbeitet wird, sollten Störungen auftreten. Im zweiten Schritt werden Methoden benötigt, um die geforderte Flexibilität bei Verkettung zu erzeugen. Diese Methoden prägen dem Arbeitssystem einen Rhythmus auf. Nach Störungsfreiheit und Verkettung, jetzt also Rhythmus. Woran ist der erkennbar? Während meinen Werksrundgängen kommt es in Gesprächen mit den Experten häufig vor, dass mir zuerst die ausgefallenen Fertigungsverfahren erklärt werden, während ich mich über den großen Anteil an Überproduktion vor oder hinter der Anlage wundere. Auf meine Frage hin, warum das so sei, bekomme ich nicht selten die Antwort, dass diese Anlage im Moment der Engpass sei und deshalb müsse sie Tag und Nacht produzieren. Oft habe ich den Eindruck, dass die meisten Anlagen mit ihren individuellen Rhythmen maximal genutzt werden. Von einem sequentiellen Ablauf mit einem gemeinsamen Kundentakt für alle Anlagen fehlt jede Spur. Dies ist allein schon an den unterschiedlichen Mengen an Überproduktion und Beständen zwischen den Anlagen ersichtlich. Aber ist das die Strategie des TPS? Nein, denn im TPS gilt die kleinteilige Verteilbarkeit von manuellen und maschinellen Prozessen als höchstes Gut. Warum? Weil durch die Möglichkeit der Verteilung von Arbeit, der Austaktung, eine kleinteiligere Veränderung der Ausbringungsmenge möglich ist und eine wirtschaftlichere Mengenflexibilität gewährleistet werden kann. Und dies ist am besten mit einer Sequenzfertigung zu leisten. Mit anderen Worten, bei veränderlicher Stückzahl resultiert bei der Sequenzfertigung ein besseres Kostenverhalten. Ist die Verteilbarkeit aufgrund der Restriktion, dass alle Prozesse in einer Anlage stattfinden müssen, nicht gegeben, besteht bei einer Engpasssituation an einem Bearbeitungszentrum schnell die Gefahr, dass eine zusätzliche Anlage beschafft werden muss. Und die muss dann auch wieder bestmöglich ausgelastet werden, damit sich bei den Herstellkosten positive Effekte einstellen. Um nun der Ersatzinvestition kurzfristig zu entgehen, werden einzelne Arbeitsvorgänge auf andere Maschinen ausgelagert. Ein Beispiel wäre, nachdem die Bohrung erfolgt ist, die Umplanung des Gewindeschneidens auf eine kleine Bohrmaschine, welche dann vom Mitarbeiter parallel zur Hauptzeit der Großanlage bedient wird. Doch Sie merken es. Mit dieser Maßnahme sind Sie der Sequenzfertigung einen Schritt näher gekommen, da Sie begonnen haben, die Integration aller Prozesse auf einer Anlage aufzulösen. Und ich höre jetzt schon die Gegenstimmen, welche mir erklären, dass in einer variantenreichen Produktionsumgebung es gar keine andere technische Möglichkeit gäbe, als eine Komplettfertigung zu installieren. Und natürlich kann ich nicht sofort den Gegenbeweis antreten, ohne tiefgreifende Analyse schon gar nicht. Eines gebe ich schon hier zu bedenken. Die Umsetzung der Sequenzfertigung setzt eine Flussfähigkeit der Bauteile und eine Austaktfähigkeit der Fertigungsprozesse voraus. Und diese Ziele kann die Produktion nur gemeinsam mit der Entwicklung und der Planung erreichen. Ein Aufruf für jedes Unternehmen, sich von Lean Production hin zu Lean Enterprise zu entwickeln. Es gibt einen Planungsleitfaden von Staufen AG, welcher dazu anleitet, Konzepte für die Sequenzfertigung zu realisieren, die kurze Durchlaufzeiten ermöglichen und immun gegen Kundentaktschwankungen sind. Diese Immunität ist ein Erfolgsfaktor für eine beruhigte und somit fehlerfreie Produktion. Sprechen Sie doch dazu meine Kollegen einmal an. Das Ergebnis können Sie mit den U-Linien aus der Montage vergleichen. Nur sind es jetzt kleine, preiswerte Werkzeugmaschinen, welche miteinander verkettet sind. Die Mitarbeiter sind in solchen Systemen nicht nur Bediener, sondern besitzen eine hervorragende prozessübergreifende Qualifikation. Sie sind Instandhalter, Verbesserungsmanager ihrer Anlagen und haben einen großen Abschnitt des Wertstromes im Blick. Was sollte jetzt für Sie deutlich geworden sein? Die Verdichtung von Fertigungsprozessen führt zu keinem schlanken System. Wenn dem so wäre, dann hätte Henry Ford nicht das Fließband installiert. Prozesse sollten so einfach wie möglich gestaltet werden, damit sie störungsfrei bleiben. Eine Binsenweisheit, sagen Sie? Ich glaube nein. Wenn ich heute durch neue Fabriken laufe, dann frage ich mich eine ganz einfache, im Sinne des Toyota-Produktionssystems, alte Frage. Wie viel Verschwendung existiert hier? Vor allem die Verschwendung des Overprocessings, also die Frage, ob die verwendete Methode zur Erzeugung von Wert adäquat ist, geht mir dann durch den Kopf. Und bei allen Antworten auf die Fragen, wie einfach denn im Lean-Kontext ein Fertigungskonzept sein kann und ob die Kompliziertheit eines Produktes natürlich die Kompliziertheit des Verfahrens beeinflussen würde, weiß ich, dass es anders geht. Meine japanischen Arbeitskollegen hatten es mir schon vor 20 Jahren bewiesen. Sie produzierten in ihren Werken die gleichen Hydraulikblöcke wie in Deutschland und Amerika mit Methoden und Maschinen, welche weitaus weniger kompliziert waren als die der Kollegen im Westen. Begeben Sie sich doch mal wieder auf eine Japan-Studienreise zu einer Best-Practice-Fertigung im Lieferumfeld von Toyota und tauschen Sie sich mit den Kollegen vor Ort aus. Nun, meine sehr geehrten Zuhörer, bin ich wieder am Ende meiner Überlegungen angelangt. Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen ein Aha-Erlebnis ermöglicht habe und Sie meine Ausführungen weiterdenken. Ich sage auf Wiederhören und freue mich auf Sie, wenn Sie in der dritten Folge zu diesem Thema wieder dabei sind, wenn wir uns zu der Frage vertiefen, was bedeutet der Begriff Resilienz im Zusammenhang mit zukünftigen Lieferketten? Ihnen weiterhin eine gute Zeit.